Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Keine leichte Wahl in Nigeria, keine leichte Präsidentschaftswahl, verschoben von letztem Wochenende, heute dann begleitet von Gewalt, Explosionen vor der Öffnung von Wahllokalen. Dunja Sadaki.
Maiduguri wird immer wieder von Anschlägen der Terrormiliz Boko Haram erschüttert. Die Terrormiliz hatte angekündigt, die Wahl zu stören. Mit einer Woche Verspätung sollen in Nigeria heute ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt werden. Für die rund 84 Millionen Wahlberechtigten stehen über 70 Kandidaten zur Wahl. Es gilt als wahrscheinlich, dass es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Buhari und dem ehemaligen Vizepräsidenten Abubakar hinauslaufen wird. Beide sind über 70 Jahre alt. Die Wahl war vor einer Woche wegen Logistikproblemen überraschend verschoben worden. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land und die größte Volkswirtschaft Afrikas.
Tja, und es ist ein Land, das einerseits einen großen Ölreichtum hat, andererseits nicht nur unter dem Terror von Boko Haram im Norden und Nordosten leidet, sondern auch unter einer Wirtschaftskrise seit mehreren Jahren, seit mindestens 2 Jahren. Die Situation in einigen Teilen des Landes kennt Philipp Frisch von Ärzte ohne Grenzen. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie waren für einige Wochen im Nordosten Nigerias. Wie schlecht ist die Situation denn dort?
Also man muss auf jeden Fall festhalten, und das zeigen jetzt auch die Nachrichten, die uns jetzt erreichen, auch Ihre Korrespondentin hat davon berichtet, dass die Situation sehr, sehr schlecht ist dort im Nordosten. Die Sicherheitslage ist tatsächlich sehr volatil. Und man muss auch festhalten, dass in diesen 3 nördlichen Bundesstaaten im Nordosten Nigeria insgesamt im Moment so um über 7 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Viele, viele Hunderttausende von Menschen sind auch intern vertrieben, fliehen vor Gewalt, fliehen vor Verfolgung, die ausgeübt wird von allen Konfliktparteien letzten Endes, und sehen sich ganz oft in einer Situation, in der sie tatsächlich angewiesen sind auf humanitäre Hilfe, weil sie sich selbst nicht mehr versorgen können.
Woran fehlt es den Menschen vor allem?
Naja, das sind unterschiedliche Dinge. Also viele der Menschen, die intern vertrieben sind, denen fehlt es an Nahrung, sauberem Trinkwasser, Zugang zu Gesundheitsversorgung. Und letzten Endes, was man auch nicht vergessen darf, fehlt es ihnen auch ganz oft an Perspektive. Ich habe dort mit vielen Menschen gesprochen, die in den Flüchtlingslagern sind, teilweise schon seit Jahren dort ausharren. Und worum sich die Menschen dort vor allem auch Sorgen machen, ist, wie soll es denn weitergehen? Wie kann denn eine Zukunft für mich und meine Familie aussehen? Kann ich denn wieder zurück irgendwann? Wird dann die Gewalt aufhören? Und wie schaffe ich es, hier mir eine Zukunft wieder aufzubauen? Und das ist etwas, was natürlich auch psychologisch enorm belastend ist für die Menschen.
Wie bewerten denn die Menschen, Sie sagen, Sie haben mit vielen Menschen dort im Nordosten gesprochen, wie bewerten die denn die Situation? Wen sehen Sie, wenn Sie so etwas ausmachen, als Schuldigen quasi, und was als möglichen Ausweg oder wen?
Ich glaube, die Situation ist einfach enorm komplex. Es ist eigentlich nicht möglich, da jetzt sozusagen einen Schuldigen auszumachen. Und für die Menschen geht es tatsächlich auch im Zweifelsfall gar nicht so sehr darum. Viele von ihnen kämpfen tatsächlich ums nackte Überleben. Es gibt ja auch immer noch, nach verschiedenen Schätzungen der UN, um die 800.000 Menschen, die in Gegenden leben, die komplett abgeschnitten sind von humanitärer Hilfe, wo wir teilweise noch nicht mal genau wissen, wie es diesen Menschen eigentlich wirklich geht. Und der Kampf um das tägliche Überleben ist etwas, was sehr, sehr präsent ist für diese Menschen. Und das ist dann deutlich präsenter dann auch als politische Überlegungen oder Erwägungen oder letzten Endes der Versuch, einen Schuldigen zu identifizieren.
Und vermutlich dann auch wichtiger als heute der Gang zur Wahl?
Das ist natürlich etwas, was jetzt auch schon im Vorbericht anklang, dass das etwas ist, was die bewaffneten Gruppen verhindern wollen. Ich denke, für die Menschen ist es tatsächlich, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, ist es tatsächlich so, dass dieser Kampf ums Überleben, der Kampf um Zugang zu sauberem Wasser, zu Gesundheitsversorgung, etwas ist, was viel, viel wichtiger und präsenter ist. Und das ist letzten Endes unabhängig davon, wie die Wahlen ausgehen, insbesondere darauf ankommt, dass alle beteiligten Parteien hier darauf hinarbeiten, dass diese Gewalt aufhört, insbesondere die Gewalt gegenüber den Zivilisten, und dass die humanitäre Hilfe die Menschen erreicht, die sie tatsächlich zum Überleben brauchen.
Sehen Sie denn die Wahl als eine Lösung auf diesem Weg?
Ich glaube, die Lösung kann nur darin bestehen, dass sich, wie gesagt, alle politischen Akteure und alle Akteure in Nordost-Nigeria, aber auch darüber hinaus die internationale Gemeinschaft und die humanitären Akteure, die dort aktiv sind, darauf konzentrieren, die Menschen zu erreichen, die andernfalls eben nicht erreicht werden von humanitärer Hilfe, von Gesundheitsversorgung, von Nahrungsmitteln. Und das muss auch immer wieder das Mantra sein, wenn man auf diese Situation guckt, weil die Menschen, die dort betroffen sind von den gewaltsamen Auseinandersetzungen, die brauchen eben vor allem das und sie brauchen darüber hinaus eben auch eine Zukunft und die Möglichkeit, irgendwann auch mal zurückzukehren und ihr Leben friedlich zu leben.
Sagt Philipp Frisch, Experte für humanitäre Fragen bei Ärzte ohne Grenzen. Er war für einige Wochen im Nordosten Nigerias. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.